Ich bin, wie ich vorgestellt worden bin, freiberufliche Historikerin in Basel und heute hier eben nicht als Präsidentin dieses Vereins Basel Geschichte, sondern ich habe zeitlang die Geschäftsführung des Vereins gemacht. Ich bin auch jetzt noch so eine Art Geschäftsführerin, die sich nicht so nennen darf, weil wir nämlich gar nicht die Finanzen haben, um eine Geschäftsführung zu bezahlen. So bin ich also ein Vorstandsmitglied dieses Vereins und habe das Projekt, das ich heute Ihnen hier vorstellen darf, von seinen Anfängen her begleitet. Zu den Details komme ich gerade. Ich muss noch etwas korrigieren aus der Vorstellungsrunde, damit keine falschen Vorstellungen entstehen. Dieser Studiengang Public History, der erwähnt worden ist in Luzern, das war ein sehr schönes Projekt, das leider ein ungeborenes Kind geblieben ist. Wir konnten das 2008 nicht realisieren, weil wir zu wenig Anmeldungen hatten, der Studiengang vielleicht zu teuer war und die weitere Entwicklung dann in Luzern aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich war. Also eigentlich eine, ja, so etwas, was so rumliegt und vielleicht irgendwann doch nochmal was werden wird in gewandelter Form. Ich weiß es nicht. Es wäre sicher auch ein sehr spannendes Gebiet auf dem Hintergrund dessen, was wir heute hier diskutieren, weil nämlich dort die mediale Vielfalt der Darstellungsformen bis hin zum Film, was wir heute auch von Bruno Meyer gehört haben, ein Ausbildungsziel gewesen wäre. Okay. Heute bin ich hier, um das Projekt einer neuen Basler Stadtgeschichte vorzustellen und im Anschluss wird Dominik Rudin einen Wunschkatalog präsentieren, wie denn AV-Quellen oder überhaupt audiovisuelles Kulturgut in diesem Projekt berücksichtigt werden sollte. Wir haben uns zwar vorbesprochen, aber insofern auch unabhängig voneinander gearbeitet, als er völlig freie Hand hatte und ich eigentlich gar nicht weiß, was er als Wunschliste da so bringen wird. Gut. Das Projekt in Stichworten, es ist ein großes Projekt und Sie haben hier schon gelesen, interdisziplinär. Es will erforschen und es will vermitteln, und zwar die Geschichte der Stadt Basel von ihren prähistorischen Anfängen, ungefähr keltische Zeit, 100 vor Christus, bis in die Gegenwart. Also groß. Es gibt auch... auch die Ansprüche, die Ambitionen, die im Entwicklungsprozess formuliert worden sind, in Klammer bemerkt, das Projekt hat real noch nicht gestartet. Wir reden hier über ein Projekt, das im Zeitraum 2012 bis 2014 entwickelt worden ist und jetzt auf seine Finanzierung wartet, in Anführungszeichen, und dafür auch ein bisschen etwas unternimmt. Also die Ansprüche sind, innovativ zu sein in Forschung und Vermittlung. Vermittlung wird sehr groß geschrieben in diesem Projekt. Man will interdisziplinär vorgehen und international vernetzt sein, also eine Stadtgeschichte, die auf dem Niveau von guten anderen Stadtgeschichten arbeitet. Und man will zudem breit abgestützt sein in Bevölkerung, Kultur und Politik. Also es geht um ein Vernetzungsprojekt auch vor Ort. Hier haben wir schon Vorarbeiten leisten können durch die Gründung des Vereins. Wir haben auch das Projekt in gewisser Weise partizipativ entwickelt, indem wir viele Workshops angeboten haben und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammengebracht haben, soweit wir das mit unseren Mitteln vermocht haben. Die Ambitionen gehen also weiter. Jetzt komme ich ein bisschen näher zu den Inhalten. Es soll eine Geschichte werden, die das, was als Stadt an sich unfassbar ist, in Gestalt von konkreten Lebenswelten zeigt, zugänglich macht. Natürlich ein Tummelfeld für audiovisuelles Material braucht man dafür. Identität ist auch in jedem lokal-, regional-historischen Projekt ist Identität ein Thema. Hier ist das Ziel, eine gegenwartsnahe Geschichte zu bieten, die unterschiedliche Perspektiven eben anbietet, aber keine sich distanziert von Identitätsherstellungsfragen in einem älteren Sinn. Aktualität, habe ich schon erwähnt, schafft Bezüge zur Gegenwart und zu aktuellen Fragen. Das ist sehr zentral in diesem Ansatz. Und das Nächste, die Kommunikation zwischen Forschenden und Lesenden, ist auch ein wichtiger Ansatz. Stichwort Dialog. Dialogisches zieht sich ein bisschen durch dieses Projekt durch. Man will nicht isoliert arbeiten, sondern eben in Kontakt. Der Anspruch zur Selbstreflexion und der Reflexion der Stadt beizutragen ist hoch. Ich unterstütze ihn, wenn er einlösbar ist. Auch sehr hoch ist der Anspruch und auf Nachhaltigkeit hin ausgerichtet, die zukünftige Entwicklung der Stadt Basel mit historischer Kompetenz zu begleiten. Also, mit den hohen Ansprüchen geht es weiter. Ich komme jetzt damit... Ich bringe es ein bisschen schnell auf den Punkt, damit man sieht, was im Moment der Planungsstand ist und wo das hinlaufen soll, Publikationsformate mäßig. Die Rede ist zurzeit davon, dass man eine Serie kleinformatiger Bände macht, mit vielleicht 200, 250 Seiten, die nach Epochen oder auch nach Themen gegliedert sind. Also ein favoriertes Thema ist zum Beispiel ein Band zum Rhein zu machen, der Rhein als das Verbindende und Trennende in Basel. Ein anderes Moment sehr beliebtes Thema ist Wohnen, Wohnkultur. Dann wird es sicher auch Epochenbände geben, die bestimmte Epochen zusammenfassen. Das ist vordefiniert oder vorgespurt durch ein Inhaltskonzept, das ich heute noch ein bisschen kurz antippe, aber nicht referieren werde. Die Umsetzung, es wird sehr vieles sich in der Umsetzung entscheiden. Und wir haben im Moment nur allgemeine Zielrichtungen definiert, weil in dem Projekt werden dann die Leute, die das wirklich umsetzen werden, sind zurzeit noch gar nicht bestimmt. Also ist da noch ein riesiger Spielraum dessen, was dann wirklich stattfinden wird. Neben diesen 10 Bänden, die sozusagen die Substanz der Forschung darstellen sollen, die sind nicht als rein wissenschaftliche Bände gedacht, sondern als Bände, die sich an ein breites Publikum wenden, aber vielleicht an ein Publikum, das ein gewisses historisches Interesse eben mitbringt. Im Gegensatz zu dem, was zu der Stadtgeschichte kompakt, einer populären Kurzfassung in einem Band mit ungefähr 300 Seiten und reich illustriert. Das ist auch ein Diskussionspunkt. Braucht es jetzt eigentlich beides oder reicht eines? Können die 10 Bände auch aufs Netz oder braucht es die? Das sind so Hin- und Her-Diskussionen. Deute ich jetzt hier an und auf dem Hintergrund dessen, was wir heute Morgen gehört haben, stellen sich da ja auch sofort Fragen und Gedanken ein. Dann bleibt es aber nicht bei Print, sondern geplant und sehr wichtig ist ein Online-Portal, das drei Zielrichtungen verfolgt und natürlich noch überhaupt nicht in einem Stadium der Konkretisierung eben ist, wie wir das vom HLS jetzt gehört haben. Und ich muss sagen, ich bin ja froh, gibt es jetzt das erweiterte HLS. Das ist eigentlich also von uns her betrachtet ein super Pilotprojekt, wo wir nur davon lernen können. Und es wird in ähnliche Richtungen gehen, also dass man Open Access Daten haben möchte, dass man relationale Datenbanken da haben möchte, dass man alle möglichen Formate anbieten möchte, natürlich auch bewegte Bilder, natürlich auch Film, bis hin zu, dass man auch das Portal als Online als Dialogmöglichkeit mit der Bevölkerung eben nutzen möchte. Also wir haben im Moment nur die erwünschten Funktionen definiert, was dann möglich ist, was zum Beispiel in Kooperation mit den Archiven in Basel möglich ist, die teilweise schon viel digitalisiert haben. Da wird es auch darum gehen, wie vernetzt man das? Sind wir dann eine Plattform, die vernetzt, oder sind wir auch eine Plattform, die hostet, die dann so unterschiedliche Funktionen eben annehmen könnte, bis hin zu einem zu archivischen Funktionen. Das sind Fragen, die noch zu reden geben werden. Das mache ich nur kurz. Es ist auch angedacht, dass während der Laufzeit des Projektes fortlaufend über den Prozess berichtet wird, in welchen Formen auch immer, und dass hier auch Kooperation mit den wirklich zahlreichen historisch arbeitenden Institutionen, Vereinen in Basel stattfindet, vom Staatsarchiv bis halt zum Quartierverein, die teilweise in Basel sehr aktiv sind. Im Überblick die Eckdaten des Projektes. 8 Jahre Laufzeit sind angedacht und kalkuliert. Auf dem Hintergrund der Publikation des Online-Portals, was ich erwähnt habe, kommen wir zurzeit auf diese 10,75 Millionen Franken. Finanziert werden sollen die nach dem Prinzip Public-Private Partnership mit 7,5 Millionen öffentliche Mittel und 3,5 Millionen aus privaten Quellen, seien das nun Stiftungen oder Firmen. Aktueller Stand ist, wir sind bei privaten mit Fundraising-Gesprächen unterwegs. Zurzeit aber das Projekt ist vor einem Jahr bei der baselstädtischen Regierung deponiert worden, wohlwollend aufgenommen worden. Ich weiß nicht, ob Sie die Basler Politik verfolgen zurzeit. Da gibt es einen großen Streit, inwieweit der Landkanton sich an städtischen, sogenannten städtischen Einrichtungen auch weiterhin beteiligen wird. Und solange dieser Budgetprozess im Kanton Basel-Land nicht bereinigt ist, sind wir auf Eis gelegt. Also im Moment kommt man nicht weiter in der Verwaltung. Wir warten jetzt seit einigen Monaten und werden wahrscheinlich noch einige Monate warten müssen, bis hier überhaupt etwas weitergeht. Im Moment braucht es ein staatliches Signal, ob dieses große Projekt starten kann. Das ist auch wichtig für die private Finanzierung. So viel zum aktuellen Stand des Projektes. Das mache ich auch kurz. Die Organisationsstruktur ist einigermaßen komplex. Angedacht ist eine Stiftung, das ist die Seite, die blaue Seite, die dann das Operative durchführen wird. Es ist natürlich ein Projekt, in dem Akademiker arbeiten werden und zugleich eben etwas produzieren möchten für breites Publikum. Auch wir reden darüber, ob man dann eben den Wissenschaftsjournalisten, die Journalistin zum Zeitpunkt X beizieht, um die Ergebnisse so umzusetzen, dass sie dann eben auch am anderen Ende ankommen. Wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minuten? Okay. Ganz kurz, was so die historischen Leitgedanken sind. Stadtgeschichte meint eine Stadtgeschichte nicht als ein statisches Gebilde, sondern als ein dynamisches Gebilde, das eigentlich letztlich fortlaufend neu hergestellt wird als Raum. Also kein Raumcontainer, sondern ein dynamisches Gebilde, stellvertretend dafür da eine Szene aus dem Basler Marktplatz. Und zweitens, wir haben eben den langen Zeitraum, das hier ist eine Zunftgesellschaft, die, wie Sie wissen, die Stadt Basel sehr stark bewegt haben. Wir gehen also davon aus, dass eigentlich Menschen die Stadt machen und das möchten wir zeigen. Ganz wichtig, Stadtgeschichte hört nicht an irgendwelchen Rändern der Stadt auf, sondern wichtig ist die Verflechtungsperspektive in diesem Projekt, die seit einigen Jahren in der Geschichtsforschung favorisiert wird in vielen Kreisen. Also es geht um so etwas wie, vielleicht kennen Sie von André Hohlenstein, Mitten in Europa, diese Schweizer Geschichte kürzlich erschienen. Es geht um so etwas, Stadt meint Stadt in Beziehung Europa, international und regional, bei der Grenzstadt Basel besonders wichtig. Sie sehen hier die mittlere Brücke im Hintergrund, die Kamine, die Anfänge der Basler Industrie, der chemischen, pharmazeutischen Industrie, symbolisiert so ein bisschen die Mitte der Stadt und eben die Bezüge nach weit außen. Desgleichen ist Basel in der Missionstätigkeit sehr aktiv gewesen und hat diesbezüglich weitläufige Beziehungen. Die Karte hier zeigt dies genauer, können wir halt nicht genauer anschauen. Dann ist Basel eben ja bekanntlich Grenzstadt. Hier sieht man zwei Elsässer Marktfrauen auf dem Weg, Fußweg mit Marktkörben zurück an die Grenze. Das ist hier das frühere Gaswerk im Industrieareal. Diese beiden Frauen stehen für mich oft so stellvertretend für diese Grenzlage. Grenzlage ist ein ganz wichtiges Thema in Basel und interessiert auch stark. Das ist dann die Messe, das ist dann das zweite weiteres wichtiges Standbein, und das Thema Selbstverständigung ist eine weitere Piste, die wir sehr stark verfolgen. Selbstverständigung und Erinnerungskultur, also den Prozess der Identitätsgenerierung im Moment und retrospektiv soll eine weitere zentrale Piste im Projekt sein. Stellvertretend dafür dann noch hier ein Modell des Spalentors aus den 50er Jahren. Schließlich auch soll neben bewegten Bildern und Filmen, vor allem für die neuere Zeit, die Objektkultur nicht vergessen gehen. Stellvertretend der Ochsnerkübel. Natürlich gibt es vieles anderes, aber es geht eben auch um gewöhnliche Alltagsobjekte. So, die Projektgeschichte habe ich bereits erwähnt. Seit 2011, 2012 sind wir hier unterwegs und hoffen auf Umsetzung des Projektes in dieser Dimension oder möglicherweise in einer kleineren, aber möglichst in der großen. Und jetzt gebe ich gern das Wort an Dominik Rudin.
Kannst du mir meinen Computer irgendwie...
Kann ich irgendwie, weiß nicht. Oder sollen wir Platz wechseln?
Du kannst auch nicht denken, zum Schnell.
Hallo? Ach so, gut. Ja, meine Verbindung zum Verein Basler Geschichte ist relativ lose. Ich bin einfaches, seit noch nicht allzu langer Zeit einfaches Vereinsmitglied. Ich komme aus der, ja, eigentlich Mediengeschichte, sehr stark aus der Forschungsperspektive. Sie haben jetzt den Ausführungen von Beatrice Schumacher entnehmen können. Es geht hier um Work in Progress und sie hat die soliden Pflöcke eingeschlagen, die harten Fakten, sofern es harte Fakten schon gibt, präsentiert. Das ist gut so, denn mein Input ist ein bisschen weniger solide. Ganz unbefangen gehe ich nämlich einfach mal davon aus, dass das Projekt umgesetzt wird, ohne Wenn und Aber, dass jemand mit ganz großer Kelle anrühren dürfe und nicht unwichtig dieser jemand sei eine Medienhistorikerin oder ein Medienhistoriker. Und nun werden Sie sagen, das ist schön gut, der liebe Herr Vortragende hat eine blühende Fantasie, das ist richtig, aber ich nehme mir gewisse Freiheiten heraus, mir schöne Dinge zu wünschen, weil ich heute Geburtstag habe. Und ich präsentiere also ein Bouquet an Ideen und Möglichkeiten, was auch für die Offenheit eines solchen jungen Vorhabens stehen mag. Um aber nicht gänzlich unsystematisch vorzugehen, orientiere ich mich, orientiert sich die Struktur meines kurzen Inputs lose an Kategorien von Frank Bösch und Annette Vorwinkel. Drei mediengeschichtliche Zugänge können mit ihnen unterschieden werden: die Geschichte von Einzelmedien, eine integrale Mediengeschichte und eine Geschichte der medialen Öffentlichkeit oder Öffentlichkeiten. Geschichte von Einzelmedien, hier stehen, ich zitiere Bösch-Vorwinkel, entweder die Historizität der Form und Funktion eines Mediums oder die Inhalte bzw. deren Rezeption in verschiedenen historischen Kontexten im Vordergrund. Ich werde eingehen auf drei unterschiedlich gewichtete Zugänge hier, nämlich einerseits das Angebot, dann die Nutzung und schließlich die Inhalte oder Darstellungsformen. Auf der Angebotsseite fasse ich mich kurz und möchte mich konzentrieren auf Institutionen, die quasi um bestimmte Mediengattungen herum organisiert sind. Das können in unserem Kontext Fernseh- und Radiostationen sein, im weiteren Sinne aber auch Kinos oder Archive, die auf ihre Art ebenfalls Medienangebote darstellen. Hier können glückliche und weniger glückliche Geschichten in Bezug auf Basel ausgegraben, gebündelt, vielleicht in neue interpretatorische Zusammenhänge gestellt werden. Die angeführten Beispiele auf der Folie dürften den meisten hier Anwesenden bekannt sein. Sie sind teils auch schon gut aufgearbeitet. Sie gehören aber meines Erachtens in einer Stadtgeschichte zusammengeführt als lokale Puzzleteile einer Geschichte der Massenmedien in der Schweiz. Das nur ganz kurz zum Angebot. Kommen wir schon zur Nutzungsseite. Dass da kein Ton ist, ist Absicht. Das ist, ich traue mich das, was ich zu sagen, illustrativ gedacht. Denkbar unterschiedliche Akteure können auf der Nutzungsseite in den Blick genommen werden. Private, politische Gruppierungen, Behörden, wie zum Beispiel hier das Büro Messen und Märkte der Basler Polizei, Gewerbe und Industrie, die jeweils Medienprodukte oder Medientechniken nutzten. Hinsichtlich des Medienkonsums privater zum Beispiel könnte der Wandel der Freizeitgestaltung ein Thema sein, die passive Nutzung von Medienangeboten, Kino zum Beispiel als Freizeitvertreib oder die aktive Nutzung von Fotografie oder Schmalfilm zur Dokumentierung der Drei-Pässe-Fahrt oder der ersten Ferien in Italien. Die Aufmerksamkeit für Mediennutzung rückt auch wirtschaftliche Aspekte mit in den Vordergrund. In Form der Nutzung medialer Produkte, sei es in Form von Vorführung, Verleih oder Verkauf, oder der Nutzung von Medientechniken, also Kameras, Schnittplätze, als Produktionsmittel. Hier wäre vieles noch aufzuarbeiten. Um nur ein Beispiel anzuführen, August Kern ist nicht irgendwer in der Schweizer Medien- und Filmgeschichte. 1948 bis 1977 war er als Auftrags- und Dokumentarfilmer in und von Basel aus tätig. Eine umfassende Würdigung seines Schaffens beispielsweise steht meines Wissens noch aus, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Zu den Inhalten und Darstellungsweisen. Jedes Medium, das wissen wir, jede Quellensammlung kann daraufhin befragt werden, was repräsentiert wird und wie es repräsentiert wurde. Wir können uns beispielsweise dem zuwenden, was nationale Nachrichten und Reportageformate ihrem Publikum dargeboten an Informationen zu Stadt und Region. Untersucht werden könnten Muster. Was zog Aufmerksamkeit auf sich im Laufe der Jahrzehnte und galt als landesweit berichtenswert? Wie wurde es dargestellt und gewertet? Eine ähnliche Fragestellung könnte fiktionale Genres oder Unterhaltungssendungen ins Visier nehmen. Ich glaube, Monika Dommann war es, die bei anderer Gelegenheit auch im Rahmen einer Memoria-Veranstaltung so etwas schon mal angedeutet hatte. Es ginge darum, massenmedial popularisierte Figuren zu untersuchen. Von Alfred Rassas Theophil Lapley über den Gusti Ersam von, im Spalenberg 77a, die Radiosendung, bis hin zum aus dem Leben gegriffenen Bösewicht Marcel Ospel in Grounding. Standen oder stehen sie für lokalisierbare Stereotypen? Hängen massenmediale Figurenzeichnungen und Image von Stadt und Region sowie deren Einwohnerinnen zusammen? Apropos Einwohnerinnen, wo in der Aufzählung vorhin eigentlich die Frauen abgeblieben sind, das wäre auch noch zu klären. Gewiss, Heidi Abel oder Helen Isler. In einer Untersuchung des außerkantonalen Images der Stadt und ihres Dialekts beispielsweise, könnte der soziale und kulturelle Status von solcher bekannter, teilweise sehr beliebten Moderatorin ein interessanter Untersuchungsteilbereich sein. Kommen wir zum zweiten möglichen Zugang zu einer Mediengeschichte, nämlich eine integrale Mediengeschichte. Ich zitiere wieder Bösch-Vorwinkel, sie untersucht nicht eine reine Abfolge oder Summe von Einzelmedien, sondern die historische Entwicklung komplexer intermedialer Konstellationen. Zitat Ende. Was könnte das mit einer Stadtgeschichte zu tun haben? Wenn es mir unter dem ersten Punkt eher um Untersuchungsgegenstände ging, die sich zentral um bestimmte Medientypen herumorganisierten, wie ein Radiostudio oder ein Filmarchiv, geht es mir hier eher um Bereiche, die sich nicht unbedingt entlang medialer Paradigmen formieren. Hier könnte beispielsweise nach der Ausformung neuer institutioneller Praktiken und Infrastrukturen gefragt werden, im Kontext der Etablierung neuer Leitmedien, etwa im Übergang von einer industriellen zu einer informationellen Stadtgesellschaft. Dazu ein Beispiel aus den Jahren um 1970. Die Basler Universität verzeichnete in den 1960er Jahren eine markante, stete Zunahme von Studierenden, auch in der Medizin. Die Erweiterung und Reorganisation des damaligen Bürger- und heutigen Universitätsspitals wurde ins Auge gefasst, inklusive Errichtung eines neuen Zentrums für Lehre und Forschung, ZLF. Im Zuge dessen wurden Dozierende der medizinischen Fakultät befragt, was sie zu modernen medialen Hilfsmitteln im Unterricht, wie sie dazu stünden. Im neu gebauten ZLF, Zentrum für Lehre und Forschung, wurde dann in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre eine aufwendige audiovisuelle Infrastruktur in Betrieb genommen. So war es nun möglich, beispielsweise Demonstrationen an Patientinnen zu übertragen auf Monitore, die im Hörsaal verteilt waren. Zugleich wurden rechnerbasierte Lern-, Lehr- und Auswertungssysteme von Prüfungen eingeführt. Im Kontext also steigender Studierendenzahlen sollten Lehre, Lernen und Leistungskontrolle effizienter und effektiver werden. Dieses Anliegen fiel zusammen mit einem paradigmatischen medialen Wandel, dessen Vorzeichen elektronische Beschleunigung und Automatisierung, aber eben auch Audiovisualisierung lauteten. Wandelten sich nun institutionelle Kommunikationsformen, weil neue Medien zur Verfügung standen, oder aber etablierten sich neue Medien, weil sie vermeintliche, vielleicht Lösungen für neue Problemstellungen boten? Das wird eine Stadtgeschichte nur schwerlich abschließend beantworten können. Aber interessante Indizien könnte sie vielleicht liefern. Kommen wir zu dem dritten möglichen Zugang. Demokratische Öffentlichkeiten als Form des Austausches und der Meinungsbildung sind ein klassischer historischer Gegenstand, würde ich sagen. Es geraten hier unzählige Spezialthemen in den Blick. Als Beispiele können mit Bosch und Vorwinkel unter vielem anderem mehr Untersuchungen zu Geschlechterverhältnissen oder soziale Protestbewegungen genannt werden. Aus Zeitgründen. Hoppla. So, aus Zeitgründen will ich mich hier auf die sozialen Bewegungen, mit denen ich mich auch ein wenig auskenne, der 1970er und 80er Jahre beschränken. Deren Themen waren vielfach ausgesprochen städtische, Widerstand gegen Immobilienspekulationen, Forderungen nach günstigem Wohnraum, nach Kultur- und Jugendzentren, Kritik an der verkehrspolitischen Fixierung auf das Automobil. Die Stadt war Ort und Gegenstand vieler Konflikte. Auch in Basel griffen dabei einige Aktivisten und Aktivistinnen zur Kamera, sei es Video, Schmalfilm oder Fotografie. Sie drückten sich audio und vor allem visuell aus, setzten sich und ihre Anliegen in Szene. Zusammen mit Flugblättern oder dem Anti-AKW-Sender Radio Dreieckland bildete sich eine regional-trinationale Teilöffentlichkeit heraus. Diese wurde als Gegenöffentlichkeit verstanden, als Kommunikationsraum, der sogenannten bürgerlichen Medienöffentlichkeit mit ihrem auch falschen Bewusstsein entgegenstand. Eingebettet in eine allgemeine Geschichte der Medien oder Massenmedien und ihren jeweiligen Teilöffentlichkeiten wären bei der Untersuchung städtischer Medienöffentlichkeiten auch die Verwendung und Verbreitung audiovisueller Produktionsmittel in solch wenig institutionellen vielleicht, aber hochpolitischen Kontexten mit zu berücksichtigen. Womit sich im gewissen Sinne der Kreis zum ersten Punkt von Angebot und Nutzung schließt. Es gäbe noch unzählige weitere Themen und Fragen mehr, die hier zu erwähnen der Platz und die Zeit fehlen. Was von all dem relevant sein könnte für eine neue Basler Stadtgeschichte, was der einst überhaupt möglich sein wird, das soll an dieser Stelle nicht erörtert werden, kann ich auch nicht sagen. Heute darf ich mich begnügen mit geburtstäglichen Gedankenspielen und Wunschlisten, bedanke mich aber trotzdem für Ihre Aufmerksamkeit.